Wir hier im Antritt sind ja Freunde des gebogenen Lenkers und das meint Rennräder, das meint Querfeldeinräder, das meint natürlich Randonneure und natürlich auch Gravelbikes oder Allroadbikes und wir meinen damit auch alle anderen Spielarten des Rennrads, die es da so gibt. Im Gegensatz zu einigen anderen Radtypen wie dem Mountainbike oder vielleicht auch jüngeren Entwicklungen wie dem E-Bike bringt ja das Rennrad eine ganze Menge Geschichte mit und natürlich auch Tradition.
Und vielleicht dauert es auch deswegen immer ein bisschen länger, bis sich neue Entwicklungen im Rennradmarkt durchsetzen. Und vielleicht werden sie auch deswegen viel diskutiert, wenn sie dann mal da sind. Genau das wollen wir tun mit unserem Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der hat ein neues Rennradmodell getestet und dazu was zu sagen. Hallo Jens.
Hallo.
Jens, wir sprechen heute mal wieder über ein konkretes Rennradmodell. Es heißt Cannondale Synapse und ist Mitte Januar in seiner neuen Ausführung vorgestellt worden. Warum müssen wir darüber reden?
Weil das Rad schon was Besonderes in der aktuellen Entwicklung ist. Zunächst mal ist es ja ein bisschen schwerer, ein bisschen teurer geworden als sein Vorgänger. Das ist widerspricht jetzt auf den ersten Blick dem Sinn des Fortschritts beim Rennrad. Aber es versucht einfach, die Bedürfnisse des Alltagsfahrers, sage ich mal, einzufangen und dem ja ein Stück weit Sicherheit zu bieten und alltagstauglicher zu werden, als es Rennräder im Allgemeinen sind.
Du hast es schon angesprochen, eigentlich handelt es sich bei diesem Modell um ein Marathon- oder Endurance-Modell. Das sind also Räder mit entschärften Geometrien für eher lange Strecken. Ist diese Spielart überhaupt noch, ich sag mal, 2022 angesagt?
Ja, die ist schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, kann man sagen. Also diese Idee, das Rennrad für Hobbyfahrer ein bisschen komfortabler zu gestalten, die hatte, naja, so vor 10, 15 Jahren so eine Hochzeit. Da gingen die Räder auch richtig gut. Aber in den letzten Jahren müssen wir schon sehen, dass das von dem Gravelbike so ein bisschen abgeknabbert wird. Und viele Leute, die sich nur hobbymäßig und kein Leistungssport treiben, sondern sich nur hobbymäßig auf dem Rad bewegen, dass die doch eher zum Gravelbike greifen als zu so einem komfortablen Rennrad.
Diese neue Version des Synapse ist also jetzt general überholt worden und du hast ja schon erwähnt, das richtet sich eher so an den Alltagsrennradfahrer. Wir wissen auch, dass da einiges an Elektronik dazugekommen ist bei diesem Rad, aber wir sprechen ja diesmal nicht über die Schaltung. Was ist denn da neu und was ist da elektronisch dazugekommen?
Ja, also das Rad ist für ein Rennradverhältnis, sage ich jetzt mal, regelrecht mit Elektronik vollgestopft, kann man sagen. Es gibt ein fest verbautes Licht, ein richtig gutes Licht, das auch STVZU-konform ist. Das ist jetzt nicht selbstverständlich am Rennrad, vorne wie hinten. Und dazu gibt es noch ein Radar, ein Abstandsradar, das mir zeigt, ob von hinten Verkehr kommt. Zeigt es dem Fahrer an. Und ja, dazu gibt es noch eine App, mit der ich das Rad bedienen kann sozusagen. Und das Ganze ist sozusagen als integriertes Konzept mit einem zentralen Akku zusammengefasst an so einem Rad verbaut. Und das ist schon ziemlich neu. Sowas haben wir bisher noch nicht gesehen und erst recht nicht am Rennrad.
Wenn man mal so ein bisschen durchs Netz scrollt, dann liest man auch so ganz euphorische Artikel, die sagen, das ist die Zukunft des Rennrades, auch wegen dieser Funktion. Würdest du da mitgehen? Was hältst du grundsätzlich von diesen Funktionen?
Also grundsätzlich ist das eine sehr, sehr gute Idee. Klar, mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist immer besser und gerade für so eine Radkategorie, mit der ich mich ja jetzt nicht auf abgesperrten Rennstrecken bewege, sondern eben im freien Straßenverkehr, ist sowas sicherlich eine super Idee. Und irgendwie scheint das Rennrad so an sich sonst ausentwickelt und da sucht man natürlich händeringend nach neuen Ideen, wie man da wieder neue Verkaufsanreize schaffen kann.
Und klappt das?
In meinen Augen gut. Also ich bin von diesem Rad sehr angetan, muss ich sagen. Ich bin es jetzt wirklich eine längere Zeit lang gefahren. Ich finde, ein gutes Licht am Rad hat immer seine Berechtigung, nicht nur im Dunkeln, sondern auch bei Tag. Und was mich besonders überzeugt hat, war das Radar, das da hinten verbaut ist. Man bekommt auf so einem kleinen Display am Lenker angezeigt, ob hinter einem ein Auto fährt. Man sieht, wie schnell das sich nähert und man sieht auch, wie viele sich nähern. Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, muss ich sagen.
Wir haben es schon erwähnt, viele Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen sind eher konservativ. Ja, der Sport bringt eine lange Tradition mit. Wenn die jetzt hören Radar, dann denken die sich vielleicht so, wozu brauche ich das? Ich kann mich doch umdrehen, ich höre doch was, ich fahre doch irgendwie so, dass, also bisher hat mich auch niemand umgefahren. Was macht dieses Radar und ist das wirklich so gut im Einsatz?
Also mich hat es auch überrascht, positiv überrascht, muss ich sagen. Natürlich ist man das als Rennradfahrer oder als Radfahrer auf der Straße allgemein gewohnt, seine Augen überall zu haben, sich ständig umzudrehen, auch mit dem Gehör zu versuchen, die Verkehrssituation einzuschätzen. Aber dieses Ding ist schon ein krasses Hilfsmittel, muss ich sagen, weil es die Autos schon auf eine sehr, sehr große Entfernung erkennt. Ich würde schätzen, es sind mehrere hundert Meter. Und als Radfahrer, wenn man nicht ständig den Blick nach hinten hat, bekommt man so einen motorisierten Verkehr dann doch erst mit, wenn er schon neben einem fährt. Allein durch den Fahrtwind kann man quasi nicht nach hinten hören. Und das fand ich als sehr, sehr beruhigend, zu wissen einfach, wie viele Autos kommen da, überholt mich nur einer oder überholen mich drei hintereinander. Das muss ich sagen, ist schon, fand ich schon extrem wertvoll. Dazu kommt noch eine Funktion des Rücklichts, die ich noch nicht erwähnt habe. Dieses Ding wird heller, wenn sich ein Auto nähert. Und es wird auch heller, wenn der Radfahrer bremst. Auch das fand ich sehr wertvoll. Und ich habe schon so das Gefühl gehabt, und das haben auch andere Leute, die mit dem Rad gefahren sind, schon bestätigt, dass die Autos mehr Abstand halten als üblicherweise beim Überholen. Und das hat, glaube ich, damit schon was zu tun.
Klingt danach, als würde sich das Fahrverhalten der Autofahrer, Autofahrerinnen ändern. Wie ist denn mit deinem eigenen Fahrverhalten? Fährst du anders, wenn du so ein Radar da an Bord hast? Hast du das beobachtet an dir?
Also vielleicht ist das eine Sache der Gewöhnung. Kann sein, dass man da noch nachlässiger wird. Ich muss sagen, ich habe mich erstmal zunächst ganz normal verhalten und mich schon immer noch umgedreht. Aber wenn man dann schon irgendwann merkt, wie zuverlässig dieses Ding arbeitet. Ich hatte da jetzt, bin ungefähr 200 Kilometer mit dem Rad gefahren, auch viel im Stadtverkehr und hatte keinen einzigen Fehlalarm. Jedes Auto, das angezeigt wurde, kam auch und immer wenn nichts angezeigt wurde, war auch frei. Und man fängt dann schon an, man erwischt sich dann manchmal dabei beim Linksabbiegen, vielleicht nicht mehr zu gucken, weil man weiß, okay, da ist frei. Da muss man sich ein bisschen aufpassen, dass man da den Schulterblick wahrt.
Würdest du so weit gehen und sagen, das ist vielleicht sogar vergleichbar wie diese Assistenzsysteme im Auto, die wir, glaube ich, auch alle in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen kennengelernt haben? Also, dass einem das manchmal tatsächlich einfach so eine zusätzliche Ebene gibt? So hört sich's ja vielleicht jetzt, also für mich jedenfalls an, wenn du es so schilderst.
Ja, absolut vergleichbar. Und so diese Spurwechselwarnung, die man so im Spiegel hat, das ist damit, glaube ich, 1:1 vergleichbar. Das ist ein ganz ähnlicher Effekt.
Wobei ich das schon dann wieder ein bisschen zweifelhaft finde, wenn du sagst, man könnte dann den Schulterblick vergessen, also sich gar nicht mehr umdrehen und sich auf das Radar verlassen.
Ja, diesem Reiz darf man natürlich nicht erliegen, klar. Man ist natürlich immer noch selber verantwortlich. Das Radar kann einem da keine Verantwortung übernehmen. Aber trotzdem ist es mit diesem Gerät, finde ich, deutlich sicherer als ohne.
Klingt auf jeden Fall spannend und durchaus praktisch, so wie du das schilderst. Im Winter sind die hellen Stunden rar, Verkehr ist auch genug auf der Straße, um sich da immer mal wieder unsicher zu fühlen. Wir wissen aber auch, dass du einen deutlichen Kritikpunkt an dem Rad hast. Welcher ist das?
Ja, das ist die Energieversorgung. Also diese ganzen Geräte, Lampe vorne, Lampe hinten, dieses Abstandsradar wird von einem einzigen zentralen Akku gespeist. Der sitzt so in der Nähe vom Tretlager auf dem Unterrohr in so einer Mulde, ist auch ganz hübsch integriert in den Rahmen. Das ist zum einen natürlich praktisch. Ich muss nur noch einen Energiespeicher laden und alles an dem Rad funktioniert und ich muss nicht irgendwie 6 Geräte mit dem USB-Kabel an die Steckdose stöpseln. Der Nachteil ist, dass der Akku äußerst knapp bemessen ist, finde ich. Also der ist ungefähr so groß wie ein Energieriegel, weiß nicht, wiegt vielleicht 150, 200 Gramm und die Kapazität hat mir nicht ausgereicht. Also ich bin das Rad jetzt bei relativ niedrigen Temperaturen gefahren, so um die 0 Grad und mit allen Geräten an, war nach 2 Stunden das Licht aus und das würde mir nicht ausreichen.
In manchen Videos, wenn man so guckt, sind aber ja deutlich längere Laufzeiten angegeben.
Ja, das hängt zum einen damit zusammen, dass dieses Rücklicht in anderen Ländern eine Blinkfunktion hat, die dort erlaubt ist, die in Deutschland nicht erlaubt ist, die ich hier nicht anschalten kann und so mit Blinkfunktion verbraucht es natürlich ein bisschen weniger Strom und ich kann das Licht natürlich auch ausschalten. Ich muss nicht die ganze Zeit mit Licht fahren. Es ist zwar so vorgesehen, weil das Rad auch direkt das Licht anschaltet, wenn ich losfahre, durch so einen Sensor am Vorderrad. Wenn sich das dreht, geht das Licht an. Aber ich kann es aktiv ausschalten und damit Strom sparen. Aber damit geht mir natürlich auch bei Tagen Sicherheitsfeature verloren. Ja.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es also ein Rad, was eine Beleuchtungsanlage hat und ein Radar, das ich aber zum Beispiel nicht einsetzen kann, wenn ich weiß, ich will jetzt mal 3 Stunden in der Dunkelheit fahren oder 4. Was ja eigentlich ein bisschen Widerspruch ist. Ich habe ja ein Fahrrad mit Beleuchtungsanlage.
Das ist ein Problem in der Tat. Also das Radar funktioniert weiterhin. Ich schätze, dass man ohne Licht 6 Stunden mit dem Radar ungefähr unterwegs sein kann. Aber wenn ich Beleuchtung brauche, ist nach 2 Stunden unter optimalen Bedingungen, wenn es ein bisschen wärmer ist, sind es vielleicht 3 Stunden, ist das Licht aus. Und das finde ich für so eine Radkategorie gerade echt ein Problem. Man kann sich sicher mit einem zweiten Akku behelfen, den man dann noch in die Trikottasche steckt und dann unterwegs wechselt. Aber das sind halt auch wieder Zusatzkosten. Ich finde, da hätte man großzügiger sein können.
Zumal man ja in der Dunkelheit wahrscheinlich nicht genau an die 2-Stunden-Grenze ranfahren will, sondern also ich würde mir dann schon nach 1:45 oder so anfangen, Gedanken zu machen, ob ich es denn jetzt noch nach Hause schaffe.
Ja, es gibt eine Ladeanzeige, auf die man sich ganz gut verlassen kann und da grob zumindest sehen kann, wie weit der Akku denn noch reicht.
Vielleicht der Elefant im Raum ist die Frage, warum hat man es nicht anders gemacht? Also warum hat man nicht zum Beispiel ein Nabendynamo verbaut?
Das war auch die erste Frage, die mir da gekommen ist. Wäre natürlich die Königslösung für so ein System. Eine Stromversorgung, die quasi immer dabei ist mit so einem Pufferakku, den man da dauernd lädt. Das ist an dem Rad jetzt nicht dran. Ich kann nur spekulieren, vielleicht war die technische Lösung zu teuer, dass man jetzt mit dem Lademanagement und so irgendwie klarkommen muss. Möglicherweise war auch der Umstand, dass dann ein Laufradwechsel einfach schwierig ist bei so einem Rennrad. Vielleicht hat auch das die Ingenieure dazu getrieben, das nicht zu machen. Oder es gab keinen Lieferanten dazu. Das ist für mich schwer zu sagen. Für mich wäre das die Lösung gewesen und damit hätte das Rad, glaube ich, nochmal richtig Schlagzeilen gemacht. Vielleicht kommt es in der nächsten Generation.
Was kann man mit der App eigentlich alles machen und brauche ich die, um überhaupt mit dem Rad losfahren zu können? Manchmal ist ja auch der Handy-Akku leer.
Ja, glücklicherweise braucht man die App nicht, um mit dem Rad fahren zu können. Die App kann trotzdem so einiges. Also ich kann mit der so ziemlich die ganzen Geräte bedienen, die da am Rad dran sind, kann das Licht ein- und ausschalten, das Radar ein- und ausschalten. Das Display kann ich auch als Anzeige nutzen. Also da wird das Ganze noch ein bisschen genauer, ein bisschen besser dargestellt, wann die Autos kommen. Das kann ein Fahrradcomputer sein, die App, die zeichnet Fahrten auf, zeigt mir die Geschwindigkeiten an, die gefahrenen Kilometer und so. Und außerdem erinnert sie mich auch an Wartungsintervalle. Also diese Cannondale-App sagt mir jetzt, nach 50 Kilometern sollte ich zum Händler gehen, alle Schrauben nachziehen lassen. Nach 500 Kilometern erinnert sie mich dran, dass man die Kette mal nachölen sollte. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt. Aber es zeigt so ein bisschen, wo da die Reise hingeht und was die Fahrradfirmen versuchen, um die Kunden da auch irgendwie ein bisschen mehr zu binden und abzuholen.
Eine App, mit der man das Fahrrad steuern und erst losfahren kann, finde ich aber eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht kommt das ja auch noch. Mal sehen, was wir noch alles so in den nächsten Jahren hier diskutieren im Antritt. Aber eine Frage drängt sich natürlich auf. Du hast schon angesprochen, knapp 200 Kilometer bist du gefahren, viel bei 0 Grad. Das ist im Januar natürlich nicht so groß zu verhindern. Wie fährt sich denn das Ding?
Unspektakulär, muss ich sagen. Was aber jetzt kein Nachteil ist. Also es fährt sich wie ein ganz normales und ein richtig gutes Rennrad. Immer noch sportlich, obwohl es so ein bisschen auf Komfort ausgerichtet ist. Federt auch ein bisschen besser als sein Vorgänger. Und ja, mir hat es gut getaugt, gerade für diese Jahreszeit. Also es hat auch etwas breitere Reifen. Es lässt bis zu 35 mm breite Reifen zu und kratzt da schon so ein bisschen an diesem Gravelbike-Segment. Schutzbleche kann man dran bauen und trotzdem sieht es aber aus wie ein sportliches Rennrad. Also der Rahmen hat schon die Form, wie auch das Profi-Modell hat. Von daher wirkt es jetzt keineswegs irgendwie lame oder so.
Ein lames Rennrad ist es also nicht, sagt Jens Klötzer hier beim Antritt bei oder auf oder mit Detektor FM. Zu den Schutzblechen muss ich nochmal nachfragen. 35 mm Reifenbreite hast du erwähnt. Ist das mit Schutzblechen bedeutend weniger oder sind die da schon mit eingerechnet?
Nee, ausreizen kann man die 35 mm nicht. Ich glaube, da ist so bei 30, vielleicht 32 mm Schluss.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, du bist ja, das wissen wir jetzt, seit Jahren eigentlich großer Rennrad-Aficionado. Würdest du es auch anderen Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht nicht so Rennrad-Fans sind?
Absolut, also es kommt ein bisschen auf das Einsatzspektrum drauf an. Aber gerade Leute, die jetzt wirklich viel im Stadtverkehr unterwegs sind und auch bei Dunkelheit und bei schlechtem Wetter fahren, für die ist so ein System echt ein Segen. Wer jetzt wirklich nur auf der Sonntagsrunde unterwegs ist, immer in der Mittagssonne und nur im Sommer, der kann sicher darauf verzichten und der muss auch dieses Mehrgewicht dann nicht mitschleppen, weil er nutzt es zu wenig. Aber gerade im Stadtverkehr fand ich das extrem wertvoll.
Gerolf, hast du gehört, wie er über mich redet?
Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, an welcher Stelle er dich gemeint hat, aber ich hätte noch eine andere Frage. Also Christian hat ja anfangs schon erwähnt, dass diese Kategorie Rennrad ursprünglich mal Endurance-Rennrad hieß. Jetzt haben wir es hier also mit einem weiterentwickelten Endurance, also Ausdauerrad zu tun, was aber nach 2 Stunden eine wichtige neue Funktion einstellt. Das ist ja nicht mehr wirklich Ausdauer. Da drängt sich mir eher so die Vermutung auf, ist das vielleicht so eine Art Nullserie? Also ist das erstens ein Trend, der da losgetreten wird, und ist es, sollte man da vielleicht noch auf die nächste, wie sagt man, Iteration, sagt man, glaube ich. Auf die nächste Ausgabe, auf die nächste Version warten?
Auf die nächste Generation, ja, vielleicht. Also ich würde es, glaube ich, auch tun, weil der angesprochene Nachteil, der wäre mir wirklich, der ist für mich ein Hinderungsgrund, um das Ding zu kaufen. Und es gibt ja mittlerweile auch Lösungen, die dann vielleicht ein bisschen gebastelter aussehen, aber wo man das hinbekommt, sich eine gute Beleuchtung mit Nabendynamo und Pufferakku hinzuschrauben, die dann vielleicht sogar nebenbei noch das Garmin, das Navigationsgerät lädt. Und ja, deswegen würde ich vielleicht noch warten, bis da entweder ein anderer Hersteller oder das Nachfolgemodell irgendwie ein bisschen runder konstruiert sind. Ja, es ist noch so ein bisschen prototypenhaft, das stimmt schon. Auch so für das, was das Rad ausstattungsmäßig bietet, ist es ganz schön teuer. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass die hier so ein bisschen Pioniergewinne abschöpfen möchten, weil sie gerade ein Alleinstellungsmerkmal haben, das es so jetzt noch nicht nochmal am Markt gibt. Aber gemessen an der sonstigen Ausstattung, das Rad kommt mit einem Alulenker, Alustütze, relativ schweren Laufrädern und eben keiner Elektroschaltung, wie du schon sagtest, und kostet trotzdem 4.500 €. Das ist happig.
Und wenn du das ansprichst, muss ich auch nochmal nachfragen. Wenn man da eine Version mit elektronischer Schaltung kauft, hat man dann noch einen einzelnen Extra-Akku für die elektronische Schaltung oder speist der sich aus diesem Akku auf dem Unterrohr für Radar und Beleuchtung?
Ja, leider ist der Akku für die Elektroschaltung extra. Den muss man dann schon nochmal laden. Finde ich jetzt nicht so tragisch, weil der wirklich sehr, sehr lange hält. Und also ich fahre mit denen auch bei Rädern, die ich viel fahre, meistens ein ganzes Jahr. Und ist nicht ganz so tragisch. Und vermutlich wird sich Shimano da auch nicht reinspielen lassen in dieses System.
Eine Ergänzung muss vielleicht noch sein, in der März-Ausgabe der Tour kann man nochmal einen ganz ausführlichen Einzeltest nachlesen von dir, von diesem Fahrrad. Also für alle die vielleicht sagen, ja, ich möchte aber trotzdem Pionier sein und jetzt vielleicht schon dieses Rad fahren, gibt es noch viel, viel mehr Informationen in der nächsten Ausgabe, in der März-Ausgabe der Tour.
Und für einen richtigen Pionier muss es auch immer welche geben, die dann folgen. Meinst du, das ist jetzt ein Vorreiter und das von anderen Herstellern mehr in dieser Richtung kommt?
Das hängt, glaube ich, ein bisschen vom Erfolg des Rades ab. Aber ich halte es für wahrscheinlich, ja. Also man muss sich irgendwie was Neues einfallen lassen für diese Kategorie, um sie wieder beliebt zu machen. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der da der richtige sein könnte.
Ich hätte noch eine Frage. Entschuldigung. Wir haben ja vorhin so ein bisschen auch über den Vergleich mit Assistenzsystemen beim Auto gesprochen und du hast den Spurwechsel irgendwie so angesprochen. Könnte es auch sein, dass wir eines Tages auch sowas kriegen wie, ich weiß nicht, der Lenker vibriert oder so, wenn ich überholt werde oder sich ein LKW von hinten nähert oder sowas. Denkst du, sowas ist ja machbar und denkbar an Fahrrädern, an Rennrädern?
In der Tat halte ich das für denkbar. Es gibt da auch schon so ein paar Entwicklungen, die man jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, weil sie irgendwie von kleinen Startups gemacht werden und es noch nicht zu großer Bekanntheit geschafft haben. Aber es gibt zum Beispiel schon so Brillen, die zum Fahrdaten einblenden und auch so ein kleines Kamerabild in das Brillenglas einblenden und als Rückspiegel fungieren. Und da kommt bestimmt noch viel, ja. Also die Fahrradindustrie ist da halt immer ein bisschen später dran als die mit viel Geld versorgte Autoindustrie.
Dabei gibt es ja in Tübingen eine Firma, die inzwischen nicht mehr Startup ist, aber die aufrichtige Antritthörerinnen und Hörer wissen das, die den Nabendynamo mal ausgegraben hat. Vielleicht wird das ja der Weg dieser Rubrik, weil warum viele Akkus laden, wenn ich auch vorne ein drehendes Vorderrad haben kann, was die Bordelektronik quasi unbegrenzt mit Strom versorgt.
Ja, wie schon gesagt, das wäre der Königsweg und wahrscheinlich müssen sich da einfach nur mal die Richtigen zusammenfinden, um das irgendwie gut und günstig zusammenstöpseln zu können. Ja.
Bewegung ist im Rennradmarkt. Es gibt nicht nur elektronische Schaltung, sondern es gibt natürlich auch elektronische Radar-Abstandswarnsysteme und Rücklichtverstärker, gekoppelt mit einem speziellen Akku, der auch noch die Beleuchtungsanlage mit Energie versorgt. So am neuen Candle Synapse, kleiner Hasenfuß, sagt man, glaube ich, dabei. Das System hält bei ungefähr Temperaturen um den Gefrierpunkt nur gute 2 Stunden, zumindest in Deutschland mit Dauerlicht. Vielleicht ist da noch was zu tun. Wir haben drüber gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und sagen vielen Dank.
Ich danke euch.